Schönen Donnerstag, das ist der Medizintalk auf der Bayernwelle. Wir sprechen heute über das Thema Darmkrebs und mein Gesprächspartner ist der Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie sowie der Leiter des Darmkrebs- und Pankreaszentrums am Klinikum Traunstein, Dr. Björn Leverenz. Grüß Sie Gott.
Schönen guten Abend, Frau Fuchs. Ich freue mich, mit Ihnen hier zu sein.
Wir sprechen, ich habe es gerade schon angesprochen, über das Thema Darmkrebs heute. Jetzt ist der März, der sich ja langsam dem Ende neigt, der Darmkrebsmonat. Gibt es da einen Grund dafür?
Der Darmkrebsmonat März, den gibt es schon seit vielen Jahren. Das haben Krebsstiftungen in die Welt gerufen. Und wir nutzen den Monat, um das Bewusstsein in der Bevölkerung für Darmkrebs nochmal wieder zu schärfen. Das haben wir auch in diesem Monat wieder getan. Wir haben Zeitungsartikel rausgebracht. Wir nutzen auch das Interview jetzt, heute, um bei Ihnen in der Bevölkerung das Thema nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie viele Themen, die manchmal ja unangenehm sein können.
Warum ist es denn nötig, das Thema nochmal ins Gedächtnis zu rufen? Ist das so wenig im Gedächtnis der Deutschen oder der Traunsteiner, wie man es schön sagen möchte?
Der Darmkrebs ist ein Krebs, den es gar nicht geben müsste, weil man durch Vorsorge ihn verhindern könnte. Setzt aber voraus, dass alle zur Vorsorge gehen und das ist bei weitem leider nicht der Fall. Nur ein Bruchteil der Menschen, die zur Vorsorge gehen sollten, geht zur Vorsorge und wir möchten das eben nutzen, diese Möglichkeit nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Denn wenn man zur Vorsorge geht, kann der Krebs tatsächlich vermieden werden.
Über das Thema Vorsorge sprechen wir nachher auch noch, aber jetzt fangen wir mal damit an. Wer ist denn besonders gefährdet? Also welche Risikogruppen für Darmkrebs gibt es denn?
Grundsätzlich kann jeder an Darmkrebs erkranken. Keiner ist davor gefeit. Es ist ein Krebs des älteren Menschen, ab 70 aufwärts. Aber wir beobachten im Moment einen Trend zum jüngeren Alter hin. Auch unter 50-Jährige sehen wir hier im großen Zentrum häufiger. Und die Risikofaktoren für so einen Krebs sind beeinflussbar. Das sind Ernährungsfaktoren, Bewegungsfaktoren, Adipositas kann dazu führen. Also Faktoren, die man direkt beeinflussen kann. Aber auch eine genetische Belastung. Und dazu gehört zum Beispiel der positive Familienfall, also wenn jemand in der Familie erkrankt ist.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es gibt einen Faktor, der heißt Ernährung. Was heißt das? Also wie soll ich mich ernähren, dass ich möglichst gut für meinen Darm esse, wenn man das so sagen kann?
Es gibt natürlich nicht die Krebsdiät, aber man empfiehlt, möglichst viel Obst und Gemüse zu essen, ballaststoffreich, rotes Fleisch eher zu meiden. Das sind schon mal grundsätzliche Empfehlungen und natürlich eher fettarm und ausgeglichen.
Dann haben Sie noch gesagt Bewegung, also wahrscheinlich soll man sich möglichst viel bewegen, wie meistens. Und Adipositas ist also auch nicht gut, wenn man zu dick ist. Dann haben Sie noch gesagt, es geht darum, dass vielleicht in der Familie etwas vorliegt. Wie sieht's da aus? Woher kommen diese Ursachen oder was macht es dann so gefährlich?
Es gibt tatsächlich bekannte genetische Ursachen, Polypensyndrome, wo besonders junge Menschen auch schon erkranken können. Da häuft es sich in der Familie, aber man weiß auch, wenn ein direkter erster Verwandter erkrankt ist, hat man ein höheres Risiko, an diesem Krebs zu erkranken. Und dann sollten die restlichen Familienmitglieder mindestens 10 Jahre vorher zur Vorsorge gehen. Also auch schon jünger als 55 oder 50 Jahre, was ja die Altersempfehlungen zur Vorsorge sind, nutzen, um zur Darmspiegelung zu gehen.
Auch auf die Darmspiegelung kommen wir nochmal zurück, weil ich glaube, die ist immer mit einigen Ängsten behaftet und Sie haben mir schon gesagt, die sind vielleicht gar nicht unbedingt nötig. Wie bemerke ich es, dass ich eventuell Darmkrebs haben könnte oder dass ich unbedingt mir das mal anschauen lassen sollte?
Krebs ist leider eine fiese Erkrankung, die lange bestehen kann, ohne dass man sie merkt. Und beim Darmkrebs sind Polypen im Darm, das sind so kleine Vorstülpungen, Vorboten des Krebses und die wachsen circa 10 Jahre, bevor sie dann zu Krebs werden. Also wir haben etwa vom Entstehen des Polypen bis zur Abtragung bis zum Krebs 10 Jahre, diesen zu entdecken. Und in der Zeit merkt man auch leider nichts. Und wer sagt, er spürt seinen Krebs frühzeitig, das kann man so leider nicht sagen. Und wenn man was merkt, ist es meistens leider schon sehr weit fortgeschritten. Spätboten sind Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Der Hausarzt stellt eine Blutarmut fest oder ich sehe Blut in der Kloschüssel. Das sind Spätboten.
Und was heißt, wenn Sie sagen Spätboten, was ist dann oder wie ist dann die Lage sozusagen für den Patienten?
Dann wäre spätestens der Zeitpunkt zum Arzt zu gehen, wenn man das selber gemerkt hat. Aber manchmal ist es eben auch so, dass man im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt einen Stuhltest schon untersucht und da Blut entdeckt wird, was man selber mit eigenem Auge gar nicht sehen kann. Die Gynäkologen sind da ganz fleißige Zuweiser für uns, weil die sehr zuverlässig diese Vorsorgen machen. Und wenn man nicht sichtbares Blut im Stuhl entdeckt, das ist ein immunologischer Test, dann sollte man auch zur Darmspiegelung gehen, auch wenn man das Vorsorgealter noch nicht erreicht hat.
Wie darf ich mir denn ein nicht sichtbares Blut vorstellen?
Blut, das sind die Erythrozyten, das sind rote Blutkörperchen, die sind so winzig, dass man sie mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Und wenn sich davon einzelne rote Blutkörperchen in den Stuhlgang verirren, dann hat der Stuhlgang seine normale Farbe. Ich sehe das also nicht, aber dieser Test, der ist sehr sensitiv dafür und der kann das dann entdecken.
Gut, und angenommen, ich habe so ein Symptom, also entweder Gewichtsverlust, Blut im Stuhl, das waren, glaube ich, die wichtigsten, oder? Ja. Und ich gehe dann zum Arzt, was passiert dann?
Dann wird man zunächst mal fragen, ob schon mal eine Darmspiegelung stattgefunden hat. Wenn die Darmspiegelung erst kürzlich erfolgt ist und man hat solche Symptome, sind eher harmlose Dinge zu erwarten, wie Hämorrhoidenblutungen. Aber wenn man noch nie eine Darmspiegelung gehabt hat im Leben, wird die Empfehlung sein, eine Darmspiegelung durchzuführen. Bei manchen kommt dann Angst auf, das ist eine invasive Untersuchung. Und dann würde man vielleicht auch andere Tests vorschieben, wie eben einen Stuhltest oder eine kurze Darmspiegelung, also nur den Enddarmspiegelung. Aber man muss ganz klar sagen, die komplette Darmspiegelung wird dadurch nicht ersetzt und ein richtiger Krebsausschluss kann nur durch die komplette Darmspiegelung erfolgen.
Warum ist das so? Also warum reicht es da nicht, eine, wie Sie so schon gesagt haben, kurze Darmspiegelung zu machen?
Die meisten Krebsarten im Dickdarm und Enddarm sind tatsächlich auf der Endstrecke des Darmes zu finden. So würde man die meisten schon mit einer kurzen Spiegelung entdecken. Aber es gibt eben auch im oberen Anteil des Dickdarms Krebserkrankungen, die man natürlich auch erwischen will.
Also ich sehe schon, um diese Darmspiegelung kommt man wahrscheinlich nicht rum, entweder zur Vorsorge oder wenn man Symptome hat. Sollten Sie bei der Darmspiegelung dann jetzt feststellen, dass da ein Darmkrebs besteht, was passiert dann? Wie geht es dann weiter für den Patienten?
Zunächst muss man mal sagen, müssen Sie, wenn Sie die Symptome entdeckt haben oder jemand sie zur Darmspiegelung schickt, erstmal einen Termin bekommen. Das ist gar nicht so leicht in Deutschland, weil die Vorlaufzeiten für Termine sind im niedergelassenen Bereich bis zu einem Jahr. Und diese Wartezeit kann man bei Symptomen natürlich nicht akzeptieren. Da müssen Sie mit Ihrem Arzt sprechen, mit Ihrem Hausarzt sprechen und auch mit dem niedergelassenen Kollegen sprechen, dass Sie zeitnah einen Termin kriegen. Und wenn Sie zeitnah dort keinen Termin bekommen, dürfen Sie sich auch gern an die Klinik wenden und wir kümmern uns dann darum, dass Sie sehr zeitnah einen Termin bekommen. Und wenn dann die Entscheidung gefällt ist, dass eine Spiegelung durchgeführt werden soll, dann vereinbaren wir einen Termin und führen als erstes die Darmspiegelung durch. Und wenn dann dort der Krebs entdeckt wird, dann geht die ganze Maschinerie der Untersuchungen los, weil es hängt ganz entscheidend davon ab, ob wir eine Frühstufe oder eine Spätstufe des Krebses vorliegen haben, was für eine Behandlung wir einleiten.
Wie stellen Sie das denn fest und was sehen Sie dann bei der Darmspiegelung, wenn Sie da Krebs feststellen?
Ich will jetzt hier auch nicht alle verunsichern. Im Idealfall kann so ein positiver Test im Stuhl oder Blut im Stuhl auch einfach nur mit Polypen zusammenhängen, die man dann ganz einfach abträgt in der Darmspiegelung und damit ist alles erledigt. Also nicht jeder, der Blut im Stuhl hat, hat gleich Krebs, um das mal klar zu sagen. Aber wenn man Krebs entdeckt, dann müsste man eben entsprechend weitere Untersuchungen noch machen.
Wie sieht es denn aus? Also was sehen Sie dann da?
Der normale Darm, der saubere Darm bei der Darmspiegelung ist ein sehr ästhetisches Organ mit einer glatten Schleimhaut, wo man die Gefäße sieht und an der Stelle, wo der Tumor wächst. Das Wort sagt es eigentlich schon, Tumor, eine Vorwölbung, die an der Oberfläche sehr unregelmäßig sein kann, auch schon bluten kann. Das erkennt man sehr schnell, dass das da nicht hingehört.
Also und angenommen, das ist so, haben Sie schon gesagt, die ganze Maschinerie geht los. Das heißt genau was?
Da hängt es davon ab, wie weit ist der Krebs fortgeschritten. Es gibt natürlich auch Menschen, die kommen mit einem Darmverschluss als Erstdiagnose für den Krebs. Dann geht der Stuhlgang nicht mehr durch und die Menschen haben einen prall gespannten Bauch. Das ist dann schon sehr weit fortgeschritten. Ansonsten ist es so, wenn man die Darmspiegelung gemacht hat und eine Probe genommen hat und der Pathologe sagt, das ist Darmkrebs, dann folgen verschiedene Untersuchungen, zum Beispiel ein Ultraschall vom Bauch, eine Computertomographie des Körpers. Und wenn der Krebs im Enddarmbereich ist, noch ein Kernspind des Beckens und ein Ultraschall von innen, begleitet von verschiedenen Blutuntersuchungen Und heutzutage im Rahmen der modernen Therapie muss die Histologie auch auf Immunmarker und Mutationen untersucht werden, um eine hochindividualisierte Therapie einzuleiten.
Dann haben Sie jetzt die Diagnose und wissen, in welchem Stadion ist der Krebs und was ist da genau los. Das haben Sie gerade schon angesprochen. Also je nachdem, in welchem Stadium das entdeckt wird, davon hängt die Therapie ab. Also was für Therapien gibt es? Wie können die aussehen?
Grundsätzlich muss man sich entscheiden, ist der Patient noch heilbar oder nicht. Das sind die zwei ganz großen Weichen, die sich am Anfang stellen. Bei dem heilbaren Krebs spricht man von kurativer Therapie und wenn der Patient nicht mehr heilbar ist, von palliativer Therapie. Die kurative Therapie kann, wenn der Krebs ganz früh entdeckt wurde, sogar in einer endoskopischen Abtragung, also mit dem Schläuchlein noch in der Untersuchung, erfolgreich sein für die ganz frühen Stufen. Wenn es lokal begrenzte Stufen sind, kommt der Chirurg zum Einsatz, der möglichst radikal gut operieren muss. Und wenn es schon zu weit fortgeschritten ist, aber immer noch heilbar ist, kann es sein, dass man eine medikamentöse und Bestrahlungstherapie vorschalten muss, um den Tumor so klein zu machen, dass der Chirurg ihn dann auch gut behandeln kann.
Wenn der Patient nicht mehr heilbar ist, wird dann noch was wird gemacht oder wird überhaupt dann was gemacht?
Da wird auf jeden Fall was gemacht, weil man beim Dickdarmkrebs und Enddarmkrebs in den letzten Jahrzehnten extreme Fortschritte in der Behandlung gemacht hat. Früher, wenn man so eine Erkrankung entdeckt hat und nichts machen konnte, war die Lebenserwartung beim nicht operierbaren Patienten unter einem halben Jahr. Und heute überleben diese Patienten, die nicht heilbar sind, 5 Jahre und mehr mit verschiedenen Therapiekonzepten. Und da muss man sagen, das ist dann wirklich was für so ein Spezialzentrum, weil da ist nicht ein Patient wie der andere. Das muss maßgeschneidert auf jeden Patienten abgezielt werden, was dieser Patient jetzt bekommen kann. Und es gibt sogar Patienten, die fängt man an zu behandeln und denkt, man kann sie nicht mehr heilen. Und dann zeigt sich, die Therapie spricht so gut an, sodass man sie im weiteren Verlauf dann doch noch heilen kann. Und das Ganze nennt man eine multimodale Therapie, wo der Chirurg, der Gastroenterologe, der Onkologe, der Strahlentherapeut alle mitreden in Tumorkonferenzen, wo wir über den Patienten beraten und das beste Therapiekonzept raussuchen.
Durch welche Verfahren oder durch welche Behandlungsmethoden hat sich das denn so gesteigert? Weil es ist ja doch ein deutlicher Unterschied, ob ich ein halbes Jahr überlebe oder mindestens 5 Jahre.
Die Chemotherapien sind besser geworden. Wir verfügen über deutlich mehr Chemotherapien. Wir haben Antikörpertherapien, die sich gegen bestimmte Strukturen richten, die den Tumor eingrenzen. Wir haben Immuntherapien dazu bekommen. Wir haben eine deutlich bessere Strahlentherapie bekommen. Der Chirurg ist deutlich besser geworden mit den Operationstechniken. Da gehen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf ein, gesondert. Und das ganze Zusammenspiel vor allen Dingen, von allen zusammen, in maßgeschneiderten Konzepten hat dazu geführt, dass der Patient deutlich besser behandelbar ist.
Sie haben gerade schon gesagt, wenn wir es früh erkennen, deswegen die Vorsorge so wichtig, dann müssen Sie gar nicht operieren, oder? Sondern dann, was passiert dann?
Dann kann man es mit dem Endoskop abtragen. Dann Frühstufen vom Krebs kann man nicht in der Vorsorgeuntersuchung, weil der Eingriff dann zu lange dauert. Da müsste man einen gesonderten Termin machen. Aber dann kann man diese Vorstufen endoskopisch abtragen und der Patient ist ohne jeglichen Schnitt geheilt. Endoskopisch bedeutet mit dem Endoskop, was man auch für die Vorsorge benutzt, ein kleiner Schlauch, über den man verschiedene Instrumente einführen kann und die Frühstufen des Tumors von der Schleimhaut abtragen kann.
Das wäre jetzt dann der einfachste Fall wahrscheinlich. Wenn es schon weiter fortgeschritten ist, wie sieht es dann aus? Also wie läuft eine Operation ab? Muss immer operiert werden und wie wird operiert?
Man würde immer versuchen zu operieren, solange das noch geht, weil nur die radikale Operation kann den Patienten heilen, wenn man es eben endoskopisch nicht machen kann. Und da hängt es davon ab, ist der Tumor im Dickdarm gelegen oder im Enddarm? Auf der linken oder auf der rechten Seite und je nachdem muss der Chirurg dann entscheiden, wie er operiert und wie radikal er operiert.
Radikal in dem Fall bedeutet was?
Radikal heißt nicht, dass er nicht vorsichtig operiert. Radikal bedeutet in dem Fall, dass er nicht nur das Stück Darm entfernt, was den Tumor trägt mit einem entsprechenden Sicherheitsabstand, sondern auch eine vorgeschriebene Anzahl an Lymphknoten mit entfernt, die Lymphabflussbahnen. Sprich, mindestens 12 Lymphknoten oder mehr sollten auf jeden Fall hinter ihrem Präparat zu finden sein. Das davon sprechen wir, wenn wir sagen von radikaler Operation. Der Tumor im Darm hat seine Lymphabflussbahn, in die er vielleicht schon kleine Tumorzellen verloren hat und die sich dann in Lymphknoten sammeln. Und die müssen eben radikal mit entfernt werden.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe vom Biologieunterricht, dann ist ja der Darm so ein ganz langes Ding, das auch so im Bauch zusammengewurstelt ist. Wie kommt denn der Operateur da überhaupt hin? Also Sie haben gesagt, diese ganz kleinen Sachen durch so ein Schläuchchen, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn es jetzt größer ist, wie kommt er denn hin? Und ist der Darm danach dann weg oder wie sieht es aus?
Die moderne Operationstechnik besteht in der Schlüssellochtechnik. Das heißt, man macht nicht mehr einen großen Bauchschnitt, sondern man geht mit kleinen Öffnungen in die Bauchhöhle rein und sucht sich den Darmabschnitt auf mit kleinen Kamerasystemen und Instrumenten und entfernt dann das Stück Darm, was den Tumor trägt.
Und wie ist es dann nachher, wenn da so ein Stück Darm fehlt? Bemerke ich das oder kann ich dann wieder ganz normal ernähren und auch entleeren? Weil das, ich stelle mir das ja nicht so einfach vor, wenn so ein Stück einfach weg ist.
Das Dickdarmstück, das verschmerzt man sehr gut und nach ein paar Jahren nach der Operation merkt man überhaupt gar nichts mehr. Auch relativ schnell nach der Operation merkt man nichts mehr. Allerdings kann es sein, dass die Menschen für eine kurze Zeit einen künstlichen Darmausgang brauchen, weil die Naht, wo man die beiden Darmstücken zusammennäht, muss ja erstmal verheilen und da soll jetzt nicht unbedingt der Stuhlgang drüber rutschen und diese Naht vielleicht wieder kaputt machen. Deswegen haben manche Patienten die Notwendigkeit für einen künstlichen Darmausgang. Ein Problem stellt tatsächlich der Enddarmkrebs in der ganz untersten Etage da, wo er schon den Schließmuskel mit infiltriert. Diese Menschen müssen manchmal für ihr Leben dann mit einem künstlichen Darmausgang leben.
Vielen Dank erstmal dem Chefarzt des Magen- und Darmzentrums am Klinikum Traunstein, Dr. Björn Leverenz, für diese Informationen über die Symptome, die Diagnose und die Behandlungsmöglichkeiten bei Darmkrebs. Wir sprechen gleich weiter im Medizintalk auf der Bayernwelle. Dann geht's um die Operation mit dem neuen Roboter und vor allem um die Vorsorge. Der März ist der Darmkrebsmonat und deswegen sprechen wir drüber im Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und zu Gast bei mir ist heute der Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie sowie der Leiter des Darmkrebs- und Pankreaszentrums am Klinikum Traunstein, Dr. Björn Leverenz. Sie haben uns gerade schon erklärt, dass es den Darmkrebs eigentlich gar nicht geben müsste, wenn die Menschen zur Vorsorge gehen würden, da sie die Vorboten leicht bei einer Darmspiegelung entfernen können. Schwierig wird's erst, wenn man was merkt, also wenn man Bauchschmerzen oder Blut im Stuhlgang hat. Dann ist der Krebs meistens schon da und es muss operiert werden. Meistens zumindest. Das tun sie häufig mit der sogenannten Schlüssellochtechnik. Das heißt, der Operateur, der macht einen kleinen Schnitt da, wo der Tumor ist und schließt das dann wieder. Gibt's denn noch andere Möglichkeiten?
Wenn ein Mensch mit einem Darmverschluss kommt oder es weit fortgeschritten ist, kann es sein, dass man nochmal auf alte Technik operieren muss, also tatsächlich mit einem Bauchschnitt. Der moderne Chirurg operiert in Schlüssellochtechnik, das machen wir in Traunstein eben auch. Und wir haben jetzt mittlerweile auch den Roboter hier, den Da Vinci, mit dem wir die Patienten operieren. Das ist für den Patienten sehr komfortabel und auch für den Operateur sehr viel komfortabler, weil er mehrere Hände sozusagen im Bauch hat und auch für den Enddarmkrebs. Das Becken eines Menschen ist sehr eng und da muss man tief reinkommen durch die Schlüssellochtechnik und die Greifarme des Roboters können eben an diese speziellen Stellen sehr gut hinkommen. Diese hochmoderne Technik hat noch wesentlich mehr Vorteile, Färbesysteme. Ich will da jetzt nicht in Schwärmen kommen, aber die Technik ist da faszinierend und bietet dem Patienten große Vorteile.
Genau, über den Da Vinci-Roboter haben wir auch schon eine Sendung gemacht. Operieren Sie denn schon die Darmkrebspatienten damit jetzt? Und Sie haben ja gerade schon gesagt, es hat sehr, sehr viele Vorteile.
Wir operieren schon viele Patienten mit dem Roboter, aber man muss klar sagen, nicht jeder Patient ist für den Roboter geeignet. Das heißt, in einem Vorgespräch analysieren wir zusammen mit dem Patienten auch, ist er jetzt der geeignete Mensch für eine robotische Operation oder eine konventionelle laparoskopische Operation. Das würde man auf jeden Fall noch individuell entscheiden. Aber wir versuchen natürlich weitgehend den Roboter einzusetzen mit seinen Vorteilen. Notfalloperationen werden üblicherweise nicht mit dem Roboter im Moment operiert.
Warum setzt man den da nicht ein? Beziehungsweise nochmal kurz zurück, auch Sie haben gesagt, es sind nicht alle für den Roboter geeignet. Wer ist denn geeignet und wer eher nicht?
Das würde hier jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn ich Ihnen das ganz im Detail erklären würde. Aber es gibt manche Menschen, die von ihrer Lage des Tumors und von ihrer Anatomie und von den Gegebenheiten nicht so geeignet sind, sodass man sich denkt, dass es für den Patienten besser ist, wenn er nicht mit dem Roboter operiert wird. Und man muss ja klar sagen, was zählt am Ende, ist, wie es dem Patienten geht, dass er komplett geheilt ist und dass er diese Operation gut und ohne Schaden übersteht. Und da muss man eben das Beste raussuchen. Und da sollte nicht immer der Ehrgeiz herrschen, jetzt muss ich unbedingt den Roboter einsetzen, weil ich den habe, sondern es muss schlussendlich die Vernunft siegen, was für den Patienten das Beste ist.
Wenn ich so eine Darmoperation hinter mir habe, wie geht's mir denn dann? Also wie geht's den Patienten? Wie lange dauert es, bis sie geheilt sind? Oder was muss nach so einer Operation passieren?
Ob der Patient schlussendlich geheilt ist, das entscheidet der Pathologe mit, wenn er das Präparat bekommt und uns sagt, ob Lymphknoten befallen waren oder nicht und ob alles mit draußen war. Wenn man feststellt, da waren Lymphknoten befallen, dann müssen manche Patienten noch anschließend eine sogenannte Sicherheitschemotherapie oder adjuvante Chemotherapie bekommen, um möglicherweise verschleppte Zellen im Körper auch noch abzutöten. Das ist für manche Patienten notwendig. Und die anderen Patienten sind eigentlich mit der Operation geheilt und sollten in eine Anschlussheilbehandlung dann gehen, um in ihr normales Leben wieder durchzustarten.
Was passiert dann normalerweise in so einer Anschlussheilbehandlung? Also auf was müssen die noch achten, die Patienten?
Da geht es natürlich primär um Rekonvaleszenz, also sprich Wundheilungsstörungen sollten nicht auftreten. Das muss die Verdauung wieder in Gang kommen. Die Mobilität, gerade bei den älteren Patienten betroffen sind und bettlägerig waren zum Zeit der Operation, dass sie wieder mobil werden. Man nutzt die Gelegenheit natürlich auch nochmal Ernährungsberatung zu machen, die Patienten möglicherweise psychologisch zu unterstützen und auch den Sozialdienst einzuschalten. Das sind alles Komponenten in so einem Darmkrebszentrum, wie wir das anbieten, wo man den Patienten und seine Familie nicht alleine lässt, sondern eine vollumfängliche Versorgung macht für alle Belange, die nach so einer Erkrankung dann auf einen Menschen oder seine Familie zukommen.
Aber im Idealfall geht es dem Patienten dann einfach wieder gut und er kann ganz normal weiterleben.
So ist es, genau. Der lebt sein normales Leben weiter. Und wir haben jetzt uns nochmal überlegt, Patienten, die wir vor vielen Jahren schon operiert haben, wie geht's denen eigentlich? Das Zentrum in Traunstein besteht schon sehr lange und wir haben eine sehr, sehr große Anzahl an Patienten, die wir hier behandelt haben, einfach durch den großen Einzugsbereich. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie geht's denen eigentlich, und telefonieren im Moment gerade Patienten ab, die wir vor Jahren operiert haben, und fragen ab, wie geht's ihnen, haben sie Folgeerscheinungen, was ist aus ihnen geworden, weil es uns persönlich interessiert und weil man natürlich nur besser werden kann, wenn man weiß, wie ist die Qualität gewesen, die man geliefert hat, auch in der Vergangenheit.
Und was erzählen Ihnen die Patienten da so? Was gibt es vielleicht für Folgeerkrankungen oder geht's den meisten wieder gut? Haben sie irgendwelche Probleme?
Die meisten Patienten freuen sich extrem, dass wir noch an sie denken und wir sie anrufen. Das ist mal so das Erste. Und die Menschen, die einen Dickdarmkrebs haben, denen geht es in der Regel eigentlich allen gut. Problematisch sind die Menschen, die einen Enddarmkrebs haben oder können sein, und die Menschen, die eine Chemotherapie brauchten, weil die können durchaus Langzeitfolgen haben. Wenn man tief unten im Becken operiert, da gibt es Nachbarstrukturen, die mit in Leidenschaft gezogen werden. Die Sexualfunktion kann in Mitleidenschaft gezogen werden, sodass es in diesem Bereich Probleme gibt. Und auch die Schließmuskelfunktion kann in Mitleidenschaft gezogen werden, sodass es Kontinenzprobleme gibt. Und das sind eben auch genau die Fragen, die wir den Patienten stellen, ob es in diesen Bereichen Schwierigkeiten gibt oder nicht. Das sind natürlich Themen, über die man überhaupt nicht gerne redet, die man in der Öffentlichkeit nicht sagt und die man eigentlich auch niemand verraten will. Und die wir ganz gezielt abfragen, um uns damit auseinanderzusetzen, wie geht's den Menschen.
Themen, über die man nicht gerne spricht, da kommen wir jetzt eben noch zur Vorsorge. Wahrscheinlich ist ja das ein Grund, dass so wenig zur Vorsorge gehen, weil man sich so eine Darmspiegelung so extrem unangenehm vorstellt. Bevor wir zur Darmspiegelung an sich gehen, vielleicht können Sie noch mal sagen, warum ist es denn so wichtig, dass man zur Vorsorge geht?
Wie eingangs gesagt, kann durch die Vorsorge, die Darmkrebsvorsorge, der Dickdarm- und Enddarmkrebs vermieden werden. wenn man rechtzeitig die Vorstufen, nämlich die Polypen, findet. Und das setzt voraus, dass der Mensch zur Darmspiegelung geht. Ganz einfach. Es gibt keine bessere Methode als die Darmspiegelung.
Was ist denn so ein Polyp? Woher kommt der? Wie sieht der aus? Und warum entsteht der da in meinem Darm drin?
Naja, warum der entsteht, das würde ich Ihnen auch gern beantworten. Man weiß es natürlich mittlerweile vielmals, weil es entstehen Mutationen oder Veränderungen in der Schleimhaut, die dazu führen. Das hat man gut aufgearbeitet. Man weiß allerdings nicht 100%, welcher Mensch jetzt das genau entwickelt, warum oder nicht. Man weiß, dass familiäre Belastung eben das fördern kann oder nicht. Schlussendlich führt es dazu, dass eine Gewebewucherung in der Schleimhaut entsteht, wo der menschliche Körper die Kontrolle darüber verloren hat. Das wächst und wächst und wächst weiter und wird vom eigenen Körper nicht mehr eingebremst. Und das ist das Problem. Und wenn man da nicht hingeht und das abschneidet, dann wird es irgendwann zum Krebs. Über viele Jahre ist es noch kein Krebs, sondern eine Vorstufe, und dann ist es irgendwann Krebs.
Wenn Sie diese Polypen dann erwischen und abschneiden, dann sind die weg und es passiert mir auch nichts mehr. Ist das richtig so?
Das ist richtig so, ja. Die sind dann weg. Und man weiß, wenn man bei Menschen keine Polypen gefunden hat, über eine gewisse Zeit, dann braucht man auch erstmal nicht mehr hingucken. Wenn man allerdings Polypen gefunden hat, und insbesondere wenn man viele gefunden hat, muss man zeitnah wieder hingucken. Es gibt also auch da sehr große Unterschiede.
Also das erscheint mir dann schon sehr sinnvoll, dahin zu gehen, wenn es eben 10 Jahre dauern kann, wo man noch ganz einfach was machen kann, ohne dass man wirklich Krebs hat. Also ab welchem Alter sollen wir da hingehen zu der Vorsorge?
In Deutschland ist die Empfehlung, ein beschwerdefreier Mensch, der familiär jetzt nicht vorbelastet ist, da sollte die Frau ab 55 und der Mann ab 50 gehen. Zumindest ist das das Alter, wo es die gesetzliche Krankenkasse zahlt als Vorsorge. Sinnvoll ist es wahrscheinlich, es früher zu machen. Das Nachbarland Österreich empfiehlt es ab 45. Auch in Amerika wird es früher empfohlen. Und es ist wahrscheinlich auch sinnvoll, wir sehen immer mehr jüngere Patienten mit einem Dickdarmkrebs.
Aber wenn ich jetzt Anfang 40 bin und ich möchte zur Darmspiegelung, dann muss ich die selber zahlen?
Nein, selber zahlen müssen Sie in den seltensten Fällen. Es ist ja so, wenn Sie jetzt mit 40 sich entscheiden, dass Sie eine Dickdarmspiegelung machen wollen, dann werden Sie ja irgendeinen Grund dafür haben. Das macht ja kein Mensch in der Regel freiwillig. Sie fühlen sich jetzt berufen, gut, aber meist ist es ja der Auslöser, entweder man hat doch Beschwerden, Bauchschmerzen oder irgendetwas und möchte deswegen die Abklärung, oder man hat in seiner Familie einen Erkrankungsfall. Das sind schon mal 2 Gründe auf jeden Fall, frühzeitiger zur Vorsorge zu gehen. Und nehmen wir mal hypothetisch an, Sie machen es einfach, weil Sie Angst haben, dann wird Ihre Krankenkasse auch nicht Nein sagen und sagen, nee, Sie dürfen aber nicht.
Okay. Also man darf, aber man will vielleicht oft nicht, weil ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Vorurteile gegen so eine Darmspiegelung. Also ich stelle mir das auch erstmal unangenehm vor. Können Sie uns da beruhigen?
Ja, da kann ich Sie schon beruhigen. Ich mache das ja täglich und muss feststellen, dass es für die Patienten, wenn sie da durchgegangen sind, weniger belastend war, als es die meisten gedacht haben. Das Mühsame an der Darmspiegelung ist tatsächlich die Vorbereitung, weil man muss den gesamten Darminhalt rausspülen mit einer Lösung, die man trinkt, die vom Körper nicht aufgenommen wird. Man trinkt das also und unten wird alles wieder rausgespült. Und dafür braucht es mehrere Liter. Egal welche Lösung man jetzt nimmt, braucht es mehrere Liter, damit es richtig sauber ist. Und eine Vorsorge macht nur Sinn, wenn der Darm sauber ist. Weil sonst übersieht man was. Und diese Sauberkeit ist auch Voraussetzung, dass man kein Verletzungsrisiko setzt. Und wenn der Darm dann richtig schön sauber ist, ist das eine ästhetische, nicht eklige Untersuchung, die man problemlos durchführen kann. Der Patient liegt in einem leichten Dämmerschlaf da, bekommt nichts mit, die Untersuchung ist schnell wieder vorbei und der Patient hinterher erleichtert, dass in den meisten Fällen nichts ist.
Also man ist nicht da ganz wach und man hat auch keine Schmerzen, wenn ich das richtig verstanden habe.
In der Untersuchung ist man in einem Dämmerschlaf, hat deswegen auch keine Schmerzen. Man kann die Untersuchung theoretisch auch wach machen, aber dann könnte es sein, dass man reflektorisch anspannt, wenn man doch mal ein kleines Ziehen verspürt. Das ist ungut, deswegen kann ich es eigentlich nur empfehlen, dass man es wirklich mit dem Dämmerschlaf macht. Und noch eine Entwicklung ist, dass man mittlerweile CO2 für das Aufblasen des Darmes einsetzt und nicht mehr Luft, wie man das früher gemacht hat. Und dieses CO2 entweicht normal aus dem Körper über die Abatemluft und muss nicht aus den natürlichen Öffnungen rausgelassen werden. Und damit ist es nicht so schmerzhaft für den Patienten.
Sie haben gesagt, Sie blasen das auf, mittlerweile mit CO2-Luft, was nicht so schlimm ist. Ich liege da und schlafe. Und was machen Sie währenddessen?
Ich gehe über den Enddarm mit einem Schlauch, dem sogenannten Endoskop, in den Enddarm und den Dickdarm rein. Der ist so circa 1 Meter, 1,20 Meter lang, ganz unterschiedlich bei den Menschen. Und untersuche den Dickdarm bis zur Mündung des Dünndarms. Den untersucht man nicht mehr mit, der ist viele Meter lang, da würde man gar nicht durchkommen in dieser Sitzung. Der Dickdarm ist auch Austragungsort eben der Polypen und der Vorsorge.
Sie haben da einen Schlauch, ist da eine Kamera dran oder wie darf ich mir das vorstellen?
Der Schlauch ist tatsächlich mit einer Kamera versehen, das ist wie moderne Digitalkameras mit einem CCD-Chip vorne dran, in einem Auflösungsbereich 4K, 6K, ein Xenonlicht zur Ausleuchtung des Darmes und verschiedene Kanäle zum Steuern der Gerätespitze, ein Arbeitskanal und auch zur Luftinsufflation bzw. eben CO2-Insufflation.
Und dann, denke ich mal, sehen Sie das auf einem Bildschirm oder wie das innen aussieht. Können Sie, wenn man dann wieder aufwacht, gleich den Patienten beruhigen und sagen, alles in Ordnung oder muss dann noch viel ausgewertet werden?
Der Patient erfährt das Ergebnis unmittelbar und sofort, sobald er ausgeschlafen ist. Mhm. Am Anfang ist man eben noch ein bisschen müde und vergisst die Dinge auch schnell wieder. Deswegen warten wir tatsächlich, bis der Patient so richtig wach ist. Und dann besprechen wir sofort das Ergebnis. Wenn Polypen abgetragen wurden oder Proben entnommen wurden, werden die natürlich erstmal zum Pathologen geschickt. Und da müssen wir dann 2 Tage aufs Ergebnis warten. Dann ist das Ergebnis auch da und das kann man dann endgültig besprechen.
Wohin wende ich mich denn, wenn ich Beschwerden habe oder wenn ich aus bestimmten Gründen denke, es wäre vielleicht mal sinnvoll, so eine Darmspiegelung zu machen?
Der primäre Ansprechpartner ist immer Ihr Hausarzt. Den sollten Sie als erstes kontaktieren und sich auch beraten lassen. Die Hausärzte kennen sich sehr gut aus mit der Materie und werden dann, wenn es um eine reine Vorsorge geht, Kontakt zu einem niedergelassenen Gastroenterologen aufsuchen. Das sind die Ärzte, die in der Praxis die Magen-Darm-Spiegelung durchführen. Und wenn aber der Patient Beschwerden hat oder Blut im Stuhl hat oder die Dringlichkeit einer Darmspiegelungsuntersuchung vorrangig ist, dann kann man auch sehr gerne mit uns Kontakt aufnehmen in der Klinik und wir bieten zeitnah Spiegelungstermine an.
Dann sage ich vielen Dank dem Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und Leiter des Darmkrebs- und Pankreaszentrums am Klinikum Traunstein, Dr. Björn Leberenz, für diese Informationen über die Vorsorge, die Darmspiegelung und dann auch über den Darmkrebs. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle mit mir, Verena Fuchs. Vielen Dank Ihnen für das interessante Gespräch. Und wenn Sie was verpasst haben oder nochmal nachhören wollen, dann finden Sie die ganze Sendung in Kürze auf allen gängigen Podcast-Formaten.